DW Menschen und Märkte.
Netflix startet heute in Deutschland und Alibaba will noch in dieser Woche an die Börse. Wir stellen beide Unternehmen vor. Außerdem erst Streik, dann kein Streik. Was geht vor zwischen der Lufthansa und ihren Piloten? Und die Versicherer der Versicherer. Über eine Branche, die im Hintergrund arbeitet und dabei Milliarden um Milliarden umsetzt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute startet die Online-Videothek Netflix in Deutschland. Den US-Fernsehmarkt hat das Unternehmen aus dem Silicon Valley bereits gründlich aufgemischt. Mit einem System, das den Kunden passende Filme empfiehlt. Mit eigens produzierten Serien und Dokumentationen wie House of Cards oder Orange is the New Black. Und auch mit der Möglichkeit zum Binge-Watching, also etwa Glotzen ohne Grenzen. Dabei können sich Zuschauer eine Serienfolge nach der anderen reinziehen. Wolfgang Stuflesser hat sich das alles einmal angesehen.
Experten sprechen schon von einem goldenen Zeitalter für das amerikanische Fernsehen. Serien wie Breaking Bad oder Game of Thrones überzeugen die Kritiker und haben gleichzeitig eine begeisterte Fangemeinde. Die Netflix-Produktion House of Cards aber geht noch einen Schritt weiter und steht für ein neues Fernsehmodell. Oscar-Preisträger Kevin Spacey spielt darin einen US-Politiker in der zweiten Reihe, der mit fiesen Ränkespielen das gesamte Weiße Haus zum House of Cards, also zum Kartenhaus, macht, in dem alle nach seiner Pfeife tanzen.
I'm sorry, Mr. President, but I will not do that.
Kevin Spacey, der auch Produzent der Serie ist, hatte das Konzept zunächst auch mehreren Fernsehsendern angeboten.
We went out to all the major networks with House of Cards and every single one was interested in the idea. But every single one wanted us to do a pilot first.
Jeder einzelne Sender hatte Interesse, aber jeder verlangte, dass wir eine Pilotfolge produzieren. Doch wir wollten eine komplexe Geschichte erzählen, mit Figuren, die sich langsam entwickeln, während man in einer Pilotfolge erstmal beweisen muss, dass das Ganze funktioniert. Netflix waren die einzigen, die sagten, wir glauben an euch.
Netflix was the only network that said, we believe in you. We've run our data. And it tells us that our audience would watch the series. We don't need you to do a pilot.
Netflix habe die Daten analysiert und festgestellt, dass sein Publikum die Serie anschauen werde. 100 Millionen Dollar, umgerechnet an die 80 Millionen Euro, soll die Firma in die ersten beiden Staffeln gesteckt haben. Netflix kann es sich leisten. Mit seinen weltweit mehr als 50 Millionen Abonnenten nimmt das Unternehmen pro Quartal 1 Milliarde Dollar ein. In den USA gibt es rechnerisch in jedem dritten Haushalt einen Netflix-Zugang. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Apples iTunes Store, die Filme einzeln verkaufen, kaufen oder verleihen, gilt bei Netflix das Flatrate-Prinzip. Für 8 Dollar, umgerechnet rund 6 Euro im Monat, kann der Kunde sehen, so viel er will. Der Online-Händler Amazon bietet ein ähnliches Flatrate-Modell. Das hat auch die Art des Fernsehkonsums in den USA verändert. Neu ist das Binge-Watching, übersetzt vielleicht Fernsehen wie beim Komasaufen. Immer noch eine Folge, noch ein Film mehr. Selbst vom Netflix-Chef kommt dazu eine nicht ganz ernst gemeinte Warnung.
Once you get click and watch, you get addicted to the episode.
Wenn Sie erst einmal alles auf Klick abrufen können, werden Sie süchtig. Starten Sie eine Serie wie Breaking Bad nicht ohne ein paar freie Tage. Wenn Sie mal angefangen haben, schauen Sie immer weiter. Das wird Ihre Produktivität ruinieren. Manche Experten sehen in Netflix das Modell für das Fernsehen der Zukunft. Zum Beispiel stellt die Firma jeweils alle neuen Folgen einer Staffel auf einmal ein, während klassische Sender eine Staffel oft über ein ganzes Jahr strecken. Und weil es kein Programmschema gibt, können die Folgen ganz unterschiedlich Längen haben, ähnlich wie die Kapitel eines Romans. In einer vielbeachteten Rede beim Fernsehfestival in Edinburgh erklärte Kevin Spacey, wenn die Fernsehsender sich richtig anstellten, könnten sie das Publikum so begeistern, wie es kein Blockbuster schaffe.
And the audience has spoken. They want stories. They're dying for them.
Das Publikum hat gesprochen. Sie wollen Geschichten. Sie lechzen danach. Und sie werden darüber sprechen, sich Folge für Folge reinziehen, sie mitnehmen in den Bus oder zum Friseur und ihren Freunden empfehlen, darüber twittern, bloggen, facebooken, Fanseiten und wer weiß was noch machen. Alles, was wir tun müssen, ist ihnen die Geschichten zu geben.
Blog, Facebook, make fanpages, silly gifs and God knows what else about it. And all we have to do is give it to them.
Die Fernsehbranche ist damit genau in dem Digitalisierungsumbruch, der die Musikindustrie schon vor Jahren kräftig durchgeschüttelt hat. Dem Publikum kann das eigentlich nur recht sein. Es bekommt endlich mehr Macht, als nur ein Knöpfchen auf der Fernbedienung zu drücken.
Wolfgang Stuflesser über die schöne neue Fernsehwelt, die heute auch in Deutschland anbricht. Bis vor kurzem kannte im Westen kaum jemand den chinesischen Internetkonzern Alibaba. Mit dem anstehenden Mega-Börsengang, der für den Freitag geplant ist, könnte sich das ändern. In China kommen Internetnutzer schon heute an dem Unternehmen und seinen diversen Plattformen kaum vorbei. Alibaba beherrscht den Online-Handel im Land und hat das Einkaufen revolutioniert. Millionen Menschen verdienen ihr Geld als Online-Verkäufer mithilfe von Alibaba. Markus Rimmeler stellt das Unternehmen vor.
Li Fanzhi steht in seinem Warenlager am Stadtrand von Shanghai. Ein stolzer Geschäftsmann. Hinter ihm räumen Arbeiter Regale ein, andere machen Päckchen für die Post fertig. Sein Reich. Angefangen habe ich mit dem Geschäft in meiner Wohnung, erzählt er. Da hatte ich dann immer 50 Artikel auf Lager und habe jeden Tag einen oder zwei verkauft. So ging's los, das war 2009. Jetzt ist es ganz anders. Li Fanzhi verkauft koreanische Mode in China auf Taobao, der mit Abstand wichtigsten Online-Shopping-Plattform des Landes. Taobao gehört zu Alibaba. In den vergangenen 5 Jahren wuchs Lis Geschäft rasend schnell. Heute verkauft er 3000 Artikel am Tag. Aus dem Ingenieur ist ein Taobao-Händler geworden. Davon gibt es heute Millionen in China. Manche verkaufen in großem Stil wie Li Fanzhi, andere zum Nebenerwerb von zu Hause aus. Es gibt ganze Taobao-Dörfer, die sich dem Onlinehandel verschrieben haben. Taobao ist so einfach, hat so viele Funktionen und eine riesige Kundschaft, sagt Li Fanzhi. Wer als Verkäufer auf Taobao Erfolg hat, hat quasi in China Erfolg. Taobao ist gleichbedeutend mit Shopping. Taobao gehört zu den meistbesuchten Internetadressen der Welt. Alibaba gründete die Seite im Jahr 2003. Jeder, der will, kann dort einen Shop eröffnen und Dinge verkaufen. Alibaba wickelt auf seinen Plattformen heute 80% der Internet-Einkäufe in China ab. Neben Taobao sind da noch Tmall, dort verkaufen etablierte Marken, und Alibaba.com, die Urseite des Unternehmens, dort finden Firmen zueinander. Zahlungen werden abgewickelt über Alipay, so eine Art PayPal. Alibaba wurde 1999 von dem Englischlehrer Jack Ma in der ostchinesischen Stadt Hangzhou gegründet. Heute ist es ein Konzern mit 25.000 Mitarbeitern und 300 Millionen Kunden. Alibaba ist heute aber viel mehr als nur Online-Shopping. Das Unternehmen betreibt etwa den größten Geldmarktfonds Chinas, ist beteiligt an einem Kurzmitteilungsdienst, einem Postdienstleister, einem Online-Kartendienst, einer YouTube-artigen Videoplattform und sogar an einem Fußballclub. Ob diese Expansion allerdings langfristig gut ist, daran bestehen Zweifel. Henrik Kronquist von der Chinesisch-Europäischen Wirtschaftshochschule in Shanghai. Wir wissen, dass die Börse es normalerweise nicht mag, wenn eine Firma in fremde Geschäftsbereiche investiert. Das gilt als strategisch ungünstig. Sorgen bereitet so manchem potenziellen Anleger auch die Führungsstruktur des Konzerns. Auch nach dem Börsengang behält Jack Ma mit seinen Vertrauten die Kontrolle. In China selbst hat Alibaba einen guten Ruf. Wer dort arbeitet, fühlt sich als etwas Besonderes. Da ist vor allem die Gleichheit, erzählt Cao Tian. Er war 2 Jahre lang ein sogenannter Ali-Ren, ein Alibaba-Mitarbeiter. Jack Ma hat mich auf der Toilette immer gegrüßt. In chinesischen Firmen sitzen Einsteiger sonst oft nur herum und müssen miese Arbeiten erledigen. Bei Alibaba wird man von Anfang an angelächelt. Andere berichten aber auch von fanatischer Loyalität und obskuren Ritualen, die verlangt würden. Mit dem Börsengang, glaubt Henrik Kronquist, zeige Alibaba seine globalen Ambitionen. Der Hauptmarkt werde aber trotzdem China bleiben. Große Teile des chinesischen Marktes sind noch nicht erschlossen. Die Mittelschicht wird schnell größer. Da ist noch sehr viel Wachstum zu erwarten.
Aus Shanghai, Markus Remmele. Bei der Lufthansa war gestern einiges los. Wegen der Vorruhestandsregelung für die Piloten sind Angestellte und Unternehmen über Kreuz. Für ihre Interessen wollten die Piloten heute streiken. Dann legte die Lufthansa gestern ein neues Angebot vor. Die Piloten wollten weiter streiken. Dann sagte das Unternehmen: Streik? Egal, wir fliegen trotzdem. An diesem Punkt begannen die Piloten dann aber doch zu überlegen und sie entschieden sich kurzfristig um. Streik abgeblasen. Roman Warschauer über das gestrige Durcheinander.
Von dem kurzfristig abgesagten Streik und dem eigentlich gestern von der Lufthansa aufgelegten Sonderflugplan ist am Frankfurter Flughafen heute nichts mehr zu merken. Der Betrieb läuft ganz normal. Die Lufthansa kann die Flüge wieder zu den regulären Startzeiten in die Luft bringen. Mit ein paar Ausnahmen. Sprecherin Barbara Schädler.
Wir haben einige Flüge früher rausgehen lassen, weil wir ab gestern Abend 21 Uhr den Passagieren nicht zumuten wollten, nochmal umplanen zu müssen.
Doch warum hatte die Vereinigung Cockpit gestern zunächst den Streik angekündigt, um ihn am Abend schon wieder abzusagen? Entscheidend war wohl, dass die Lufthansa nach Ansicht von Cockpit einige neue Details in ihr bisheriges Angebot gepackt hat, erklärt Ingolf Schumacher, Tarifexperte bei der Vereinigung Cockpit.
Wir haben schon auch in diesen Folien, die uns da übermittelt wurden, einige Änderungen festgestellt, die uns jetzt veranlassen, da nochmal Fragen zu stellen an das Management. Wir haben ja deutlich gemacht, uns geht es hier nicht um den maximalen Schaden, sondern wir wollen jeden Strohhalm nutzen, um dann auch wieder in konstruktive Gespräche einzusteigen. Da sehen wir jetzt Anknüpfungspunkte. Wenn uns das gelingt, dass wir hier wieder in Gespräche kommen, dann wäre das ja nur positiv.
Um ein wirklich neues Angebot handelt es sich nach Ansicht von Lufthansa-Sprecherin Schädler aber nicht. Sie spricht nur von einer Konkretisierung. Im Grunde sei es noch immer das Angebot, das der Konzern im August vorgelegt habe.
Und dieses Angebot haben wir jetzt mal auf einzelne Pilotinnen und Piloten runtergerechnet, so dass es dann also noch deutlicher wurde, was wir meinen. Das ist nicht neu, das ist nicht besser, das ist einfach nur mehr Detail, mehr Konkretisierung. Und wir freuen uns natürlich, dass das dann möglicherweise einen Beitrag dazu geleistet hat, dass jetzt Gespräche wieder aufgenommen werden.
Cockpit-Tarifexperte Schumacher will nicht darüber sprechen, welche Details nun für die Gewerkschaft den Ausschlag gegeben haben, wieder mit dem Arbeitgeber sprechen zu wollen. Das gehöre an den Verhandlungstisch, sagt er. Dass sich die Gewerkschaft eventuell auch deswegen bewegt, weil die Lufthansa wohl alle Langstreckenflüge hätte durchführen können, weist er allerdings zurück. Es sei gar nicht das Ziel gewesen, möglichst viele Passagiere zu treffen.
Wir hätten auch kurzfristig nach dieser Aussage sagen können, gut, dann verlängern wir bis 23 Uhr, dann werden alle Flieger am Boden geblieben.
Wohl schon am Donnerstag und Freitag wollen sich beide Seiten zusammensetzen, um wieder über die künftige Regelung zur Frühverrentung der Piloten zu verhandeln. Lufthansa-Sprecherin Schädler warnt aber vor allzu großen Erwartungen.
Ich glaube nicht, dass bei der Komplexität und der Vielfalt der Themen da schon alles geklärt wird. Es wäre schön, wenn wir uns darauf verständigen könnten, wie wir weiter verhandeln, in welchen Schritten, in welchen Terminen und mit welchem Ziel.
Trotzdem, in dieser Woche dürften weitere Streiks erstmal ausgeschlossen sein. Allerdings hält sich die Gewerkschaft offen, jederzeit wieder mehr Druck auf die Lufthansa auszuüben.
Soweit Roman Warschauer. In diesen Tagen treffen sich die großen Rückversicherungsunternehmen der Welt in Monte Carlo. Dabei geht es hauptsächlich um die Festlegung der Prämien. Was gehen mich eigentlich diese Unternehmen an? Na, spätestens auf den zweiten Blick eine ganze Menge. Es ist wohl gut, eine Versicherung zu haben für den Fall, dass die Wohnung unter Wasser steht oder das Auto zu Schrott gefahren ist. Doch die Versicherer wollen und können diese Risiken nicht alleine schultern. Sie schließen selbst Versicherungen ab, Versichererversicherungen sozusagen. Und diese Rückversicherer schauen gerade alles andere als optimistisch in die Zukunft. Warum? Was ist das überhaupt für eine Branche? Welche Auswirkungen hat deren Wohl und Wehe auf uns? Sami Ibrahim sagt es uns.
Zwischen riesigen weißen Yachten, ein wenig abseits des berühmten Spielcasinos, inmitten der Schönen und Reichen wird im Moment etwas verhandelt, was am Ende Millionen Versicherte betrifft. Bei der jährlichen Tagung der Rückversicherer in Monte Carlo geht es um Milliarden, aufgebracht von Millionen Autofahrern, die ihr Fahrzeug versichern, oder Hausbesitzer, die ihr Eigentum gegen Hagel und Sturm absichern wollen. Sie alle schließen eine Versicherung ab, doch deren Versicherer trägt das Risiko nicht allein. Er versichert sich selbst bei einem Rückversicherer. Und deren Zeiten, sagt Thorsten Wenzel von der DZ-Bank, sind im Augenblick nicht sehr rosig. Denn die Prämien für Rückversicherungen sinken.
Zum einen bedeutet das natürlich für die Rückversicherer, dass sie weniger Geld kriegen für das Risiko, das sie reinnehmen. Das wird ihre Gewinne tendenziell negativ beeinflussen. Aus Sicht der Erstversicherer ist es genau umgekehrt. Die können Rückversicherungsschutz günstiger einkaufen. Das bedeutet, dass die zunächst mal tendenziell höhere Gewinne machen oder aber diese Einsparungen auch an ihre Endkunden weitergeben können.
Können ist das Zauberwort, denn die Versicherer müssen das nicht tun. Wer zum Beispiel sein Haus versichern will, schaut möglicherweise in die Röhre. Der Grund, die Schäden in diesem Bereich waren im Vorjahr derart hoch, dass die Prämien dort gestiegen sind. Ein wenig Hoffnung kann Thorsten Wenzel aber den Autofahrern machen.
Dass Rückversicherungsschutz günstiger einzukaufen ist, das betrifft insbesondere so die Schaden- und Unfallversicherer, also zum Beispiel die Autoversicherer. Ob die Erstversicherer diese Einsparungen wirklich weitergeben, lässt sich nicht genau sagen. In gewissem Umfang mag das der Fall sein und wird das durch den Wettbewerb sicherlich erzwungen.
Denn die sogenannten Erstversicherer, also diejenigen, die mit dem Verbraucher den direkten Kontakt haben, stehen unter großem Konkurrenzdruck. Spürbar wird das wieder Ende des Jahres, wenn man die Autoversicherung zum Stichtag 30. November wechseln kann. Da darf sich auch der normale Autofahrer dafür interessieren, was da in Monte Carlo zwischen Yachthafen und Casino so besprochen wurde. Denn bei diesem Treffen geht es genau um die Prämien, die die Versicherer für ihre Rückversicherungen zu bezahlen haben. Dass deren Geschäft momentan nicht so gut läuft, liegt auch an der Politik der Notenbanken. Versicherungen, auch Rückversicherer, sind davon besonders stark betroffen, sagt Martin Helmich von der Frankfurt School of Finance.
Ein Rückversicherer legt natürlich Geld an am Markt. Das sind jene Gelder, die er braucht, um die Risiken, die er versichert hat, abzudecken. Und diese Kapitalanlagen generieren natürlich Erträge. Und das ist ein wesentlicher Teil der vom Rückversicherer gemachten Gewinne.
Da die Zinsen aber niedrig sind, fällt beispielsweise bei Staatsanleihen weniger Geld an. Und weil die Zinsen so niedrig sind, drängen nun auch andere in den Markt mit Rückversicherungen bei Hagelsturm oder Unfallschaden. Pensionsfonds aus den USA zum Beispiel, die nicht wissen, wo sie ihr Geld noch anlegen sollen. Das macht die Lage für die Rückversicherer nicht einfacher, hilft aber am Ende dem Verbraucher.
Mit diesem Beitrag von Samir Ibrahim aus unserem Studio an der Frankfurter Börse endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.